Ich möchte anfangen damit, dass ich mich entschuldige. Mein Deutsch ist leider schwach. Ich habe es auch ein paar Jahre jetzt nicht benutzt. Also es ist ganz verrostet. Ich bin nur gestern nach Deutschland gekommen. Ich werde mir hier und dort mit Englisch helfen müssen, weil ich Schwierigkeiten habe, hauptsächlich mit dem Worteschatz. Aber im Vergleich zu den Schwierigkeiten im Nahen Osten ist mein Deutsch perfekt. Ich will wirklich über die ganze Region sprechen und dann auch über die Auswirkungen über Israel. Das Wichtigste, das wir verstehen sollen über den Nahen Osten, ist, dass die arabischen Staaten, eine große Mehrheit der arabischen Staaten, eigentlich jetzt zerfallen. Also das ist nicht eine Krise, das ist nicht etwas, das jetzt angefangen hat vor 3 Jahren und in 2, 3 Jahren wird es wieder stabil sein oder kann stabil überhaupt werden in der nahen Zukunft. Wir sprechen über etwas, das eingebaut ist, das strukturell ist. Und diese Schwierigkeit ist auch nicht neu, sie ist nur jetzt so klar, dass wir das alle sehen können. Aber es sollte schon klar sein, vor 70 Jahren oder zumindest vor 40, 50 Jahren, weil die Probleme sind strukturell. Das sind überhaupt nicht, mit der Ausnahme von Ägypten, sind die arabischen Staaten überhaupt nicht Nationsstaaten, so wie man sie in Europa versteht oder in der demokratischen Welt versteht oder sogar in Asien. Wir haben Stämme, wir haben dort primordialische Loyalitäten. Wir haben dort eine Realität von Gewalttätigkeit auf einer Ebene, dass wir nur heute uns vorstellen können. Wir sehen uns an Syrien und wir sagen, das ist doch nicht möglich. Aber das war immer Syrien. Syrien war nie etwas anderes. Der einzige Unterschied ist, dass bis vor 3 Jahren hatten wir einen barbarischen Führer von Syrien, die alle anderen umgebracht haben. Und jetzt haben wir dort die freie Initiative und jeder bringt um jeden anderen. Es ist eigentlich nichts Neues, wenn wir strukturell uns Syrien ansehen. Es gibt eigentlich nicht etwas, das man Syrien nennen kann, oder Irak, oder Libanon, oder Jemen, oder Libyen. Und diese Idee, dass was den Arabern fehlt, ist nur ein guter Ratschlag von Europa und dann werden sie Demokratien sein. Oder es fehlt ihnen nur eine Invasion von der amerikanischen Armee und dann werden sie Demokratien sein. Das hat man alles jetzt versucht. Die Amerikaner haben versucht, Demokratie zu bringen nach Irak mit dem amerikanischen Militär. Obama hat versucht, Demokratie zu bringen nach Ägypten, wie er sehr nett war zu den Ägyptern und hat denen gesagt, wie wichtig sie sind und wie wunderbar sie sind. Und die Europäer sind nach Libyen gekommen, das war vielleicht eine der lächerlichsten Sachen, die man sich nur vorstellen kann. Und die Idee war, ja, Gaddafi ist doch ein ekelhafter Barbar und ist er auch. Und dann werden wir kommen und wir werden eigentlich die demokratischen Kräfte in Libyen, wir werden es möglich machen für denen, Libyen eine Demokratie zu machen. Das ist alles lächerlich. Das kann nicht funktionieren, weil das Problem ist gründlich, das Problem ist strukturell. Das größte Problem in der arabischen Welt ist, dass wir dort überhaupt keinen Pluralismus haben. Also um die Sachen klar zu machen. Gibt es Individuums in der arabischen Welt, die pluralistisch sind? Ja, sicherlich. Ich komme jetzt zurück von einem Treffen in Europa mit 300 von denen, die ich nach Europa gebracht habe, mit anderen. Und es war wunderbar, mit denen diese Fragen zu diskutieren. Und sie sind noch viel deprimierter, als ich bin. Individuums gibt es. Wenn ich von denen viele Hunderte, vielleicht Tausende kenne, gibt es auch Millionen, stelle ich mir vor, in der arabischen Welt. Die Frage ist nicht, dass es etwas falsch ist mit jedem Araber, weil er Araber ist. Das ist natürlich ein Blödsinn. Aber die Gesellschaft, der Hauptstrom von der Gesellschaft, die politische Kultur in der arabischen Welt, hat in sich keinen Pluralismus. Dort können nicht verschiedene Menschen zusammenleben in irgendeiner, ich will nicht sagen Harmonie, aber zusammenleben. Um ein Beispiel zu geben, christliche Araber. die verlassen den Nahen Osten. Und ich glaube, es gibt heute mehr christliche Libanese in Südamerika als in Lebanon, weil sie schon jahrelang, schon in Generationen den Gebiet verlassen und sie flüchten, wo sie nur können, weil sie mit andere Araber nicht zusammenleben können, weil man sie nicht lässt. Und diese Realität ist dort schon seit dem Anfang von den modernen arabischen Staaten. Und die Schwierigkeit ist, dass mit so einer Einstellung und mit so einer politischen Kultur können die Araber nicht ein Teil sein von der modernen Welt. Man sagt manchmal, die Araber können sich nicht mit den Herausforderungen vom 21. Jahrhundert sehr erfolgreich mitmachen. Aber sie können das nicht mit dem 20. Jahrhundert. Das Problem ist, dass die arabische Welt tiefer und tiefer sinkt jedes Jahr für eine sehr lange Zeit. In den letzten 200 Jahren gibt es in der arabischen Welt nur Misserfolg. Ein Misserfolg nach dem anderen. Und dieser Misserfolg ist über jedes, was die Araber selbst sagen, ist für denen wichtig. Ich stelle mir vor, jeder kennt die Geschichte über König Midas in der griechischen Mythologie. Alles, was er angepackt hat, ist geworden Gold. Auch in der arabischen Welt, alles, was sie angepackt haben in den letzten 200 Jahren, ist etwas geworden. Gold ist es nicht. Es ist etwas ein bisschen verschieden als Gold. Ich will versuchen, höflich zu sein, sage ich nicht, was es ist. Der Misserfolg ist enorm und in den letzten 15, 20 Jahren gibt man das in der arabischen Welt auch zu. Um nur ein Beispiel zu geben, wenn ich spreche in Al Jazeera in Arabisch, habe ich keine Ahnung, mit wem ich spreche. Ich habe eine Kamera in mein Gesicht, es gibt keinen Monitor, ich weiß nicht, wer auf der anderen Seite sitzt und das kann sein in Doha, in Damaskus, in London, ich habe keine Ahnung. Und wenn ich sage, die Araber sind doch ein Riesenmisserfolg, in den letzten 15 Jahren sagt man mir auf der anderen Seite, ja, das ist doch richtig, wir wissen das, das ist doch richtig. Es gibt heute eine Anerkennung in der arabischen Welt zu diesem Misserfolg. Und das Problem ist, dass wenn man sich heute unterhaltet mit Araber, die die Realität im Nahen Osten sehr gut kennen, findet man überhaupt keine Hoffnung für die Zukunft. Und das ist etwas, das katastrophal ist. Wenn eine ganze Zivilisation von Araber in diesem Teil der Welt, wir sprechen über 350 Millionen Menschen zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Persischen Golf, es gibt keine Hoffnung, dass in der nahen Zukunft Sachen besser sein können. Also vor 3 Jahren gab es diese Hoffnung, also Arabischer Frühling, ja, 2011. Wie ich die Menschen, die zum Tahrir Square gegangen sind, ich habe sie getroffen vor 3 Jahren, habe ich denen gesagt, ihr habt nicht die kleinste Chance der Welt. Ich habe euch sehr gern, ihr seid das Beste, das in Ägypten passieren kann, aber ihr werdet nicht siegen in Ägypten, weil die Gesellschaft dafür nicht vorbereitet ist. Der Hauptstrom in der Gesellschaft ist dafür nicht vorbereitet. Und in Ägypten kann man nur diese Kombination oder eine andere Kombination von einer Militärdiktatur und den muslimischen Brüdern haben. Das sind die Chancen in Ägypten. In Ägypten. Und Ägypten ist noch in einer guten Lage, weil Ägypten zumindest ein Staat ist. Es gibt sowas wie Ägypten. Das existiert schon 7000 Jahre oder 5000 Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, ich war sehr jung, wie es angefangen hat. Aber das gibt es, hat es immer gegeben und es wird noch weiter existieren als eine Einheit. Das ist noch das Beste, was man dort erwarten kann. Wenn man sich ansieht, Syrien, Irak, Lebanon, Jemen, Libyen, Sudan, das Ganze funktioniert nicht. Jetzt gibt es Teile der arabischen Welt, die ein bisschen besser funktionieren. Also Marokko ist ein Beispiel. Tunesien hat vielleicht eine Hoffnung. In Jordanien funktioniert das im Moment für eine Zeit, ich hoffe für eine sehr lange Zeit. Aber wenn man sich die ganze Region ansieht und man versteht, dass jeder in den kleineren Staaten beeinflusst ist, in was passiert in den großen Zentren von der arabischen Welt, eine große Hoffnung kann man dort nicht haben. Und diese Hoffnungslosigkeit hat einen Effekt über die Politik. Auch wenn man irgendetwas erreicht, es kann nicht stabil sein. Es gibt eine enorme Magma, die sehr heiß ist und unter enormem Druck ist. Und wir sitzen auf einem sehr dünnen Krust von dieser Magma. Und diese Magma wird to erupt, wie sagt man? Explodieren. Das wird explodieren. Heute oder morgen, in 10 Jahren oder in 5 Jahren, hier oder dort. Aber das kann nicht stabilisiert sein. Und man kann denen nicht von außerhalb viel helfen. Ägypten ist zu groß. Man kann in Tunesien vielleicht von Europa helfen. Und wie ich gesagt habe, in Tunesien gibt es noch eine Hoffnung. Die Palästinenser können auf Kosten von anderen leben. Sie haben es immer gemacht, sie machen es jetzt noch weiter. Aber die sind klein, das kann man sich leisten. 90 Millionen Ägypter kann man nicht aus Amerika oder aus Europa helfen. Auch wenn die Saudis den Ägypter geben 50 Milliarden Dollar, und auch wenn sie das jedes Jahr tun, das wird alles verschwinden in Subventionen. Für Essen, für Energie, also die Wirtschaft kann sich nicht entwickeln. Von außerhalb kann man denen überhaupt nicht helfen. Und von innerhalb gibt es nur eine Möglichkeit, und das ist eine kulturelle Revolution. Und das ist man in der arabischen Welt nicht bereit zu tun. Wenn ich nur ein Element nehme, ein wichtiges, aber nur eins von vielen und sehr wichtigen Elemente, sagen wir Rechte für Frauen. Man ist nicht bereit, die Kultur zu ändern im Nahen Osten, auch wenn man versteht, und man versteht, dass ohne dem kann man nicht mitmachen mit dem 21. Jahrhundert. Also eine kulturelle Revolution von innerhalb können wir nicht erwarten. Die Hilfe von außerhalb wird erst einmal nicht genug sein und zweitens kann nicht helfen, die Struktur zu ändern. Also die Aussicht ist sehr negativ. Wie ich über dasselbe gesprochen habe vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, hat mir jeder gesagt, Ihre Einstellung ist statisch. Warum sprechen Sie nicht über Änderungen? Und ich habe damals gesagt, erst einmal, wer sagt, dass eine Änderung zum Guten sein muss? Sehr oft kann eine Änderung negativ sein. Und die wichtigste Änderung im Nahen Osten in den letzten 50, 60 Jahren war politisches Islam, Islamismus. Also sehr negativ, nicht nur für andere, sondern auch für die Araber und die Muslims im Nahen Osten. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wenn wir eine sehr tiefe Änderung haben, wie wir in den letzten 3 Jahren haben, ist es wieder viel mehr negativ als positiv. Und ich sehe nicht, wie die positive Änderung passieren kann in der nahen Zukunft. Und ich möchte sagen das Folgende. Erst einmal, eine positive Änderung dauert Generationen. Das passiert nicht in ein paar Wochen oder ein paar Monate oder ein paar Jahre und sogar nicht in 2 oder 3 Jahrzehnte. Das dauert für Generationen. Und nicht nur hat es nicht angefangen, wir gehen eigentlich in der gegenüberliegende Richtung. Das heißt, zu erwarten, dass der Nahe Ost sich positiv ändern wird in den nächsten, weiß ich, 30, 50 Jahre, das kann nur Shimon Peres. Er wird dann noch sein Präsident und ich bin sicher, er ist voll von Hoffnung. Er war immer voll von Hoffnung. Er hat uns immer erklärt, dass wir werden sehen einen neuen Nahen Osten und wir sehen jetzt einen neuen Nahen Osten. Ja, ein bisschen in der gegenüberliegenden Richtung, aber einen neuen Nahen Osten, also ist es schon sehr optimistisch. Also das ist ein negativer Element und wenn jeder hier im Saal noch nicht ganz deprimiert ist, will ich noch ein paar negative Elemente bringen, bevor ich komme zu den Elementen, die nicht so negativ sind. Also für Juden gibt es nicht positiv und negativ, es gibt negativ und nicht so negativ und wir werden zu diesem Element bald kommen. Das zweite Element, das sehr schwierig ist, ist, dass wenn man sich den Nahen Osten ansieht von Amerika oder von Europa, die Europäer und die Amerikaner leben in Disneyland. Wir haben heute einen amerikanischen Präsident, der europäisch ist. Das ist das Schlimmste, was man sagen kann über einen Präsident in Amerika. Und es ist immer so, dass die Europäer sich leisten können, europäisch zu sein, wenn die Amerikaner amerikanisch sind. Weil dann vergratschen die Europäer alles und die Amerikaner kommen und retten sie. Das hatten wir im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Weltkrieg, also im Kalten Krieg und das kann man erwarten auch in der Zukunft. Aber wenn wir auch in Amerika einen europäischen Präsident haben und wir haben auch ein Verständnis, dass wieder ein in sehr großen Teil von Amerika ein bisschen europäisch ist, man versteht, man hat keine Ahnung, was im Nahen Osten passiert, weil man sich vorstellt, dass der Nahe Osten ist so wie Europa, nur man spricht Arabisch. Das ist doch, und das zu sagen, was ich bis jetzt gesagt habe über den Nahen Osten, das kann man sich so gar nicht überlegen, weil dann bringt jemand und sagt, das ist politically incorrect, sowas darf man doch nicht sagen und wenn jemand das sagt, da ist ein Rassist. Also kann man sich überhaupt die Fragen nicht überlegen, nicht nur, dass man die Realität nicht versteht, man kann sie sogar nicht ernst diskutieren, weil man diese Fantasie hat. Ich habe mich getroffen vor ein paar Jahren mit einem europäischen Außenminister und wie ich mit ihm gesprochen habe, hat er den Fehler gemacht, hat versucht mit mir höflich zu sein, hat mich gefragt, wie war Ihr Flug und wie lange sind Sie hier und so weiter. Und ich habe gesagt, ich bin vor 3 Tagen gekommen nach Europa, um mich vorzubereiten für den Termin mit Ihnen. Und war sehr stolz, hat gesagt, wie haben Sie sich vorbereitet. Ich habe gesagt, ich bin gegangen nach Euro Disney. Weil ich, wenn ich nicht nach Disneyland gehe, da kann ich europäische Politik überhaupt nicht verstehen. Ja, ich muss mich irgendwie seelisch dafür vorbereiten. Und dann sehe ich zum Beispiel die Europäer mit NATO nach Libyen gehen. Und dort gibt es wirklich ein Problem. Ja? Der Gaddafi war nicht nur barbarisch und ekelhaft, sondern auch ein bisschen mit einem Klaps, einem großen Klaps. Also ein Problem gab es. Und natürlich, wenn man so ein Problem lösen will, das Beste ist zu bombardieren. Das ist doch natürlich sehr klug. Und jetzt, anstatt wir in Libyen haben einen ekelhaften Diktator, haben wir ekelhafte Diktatoren und Anarchie. Ja, wunderbar, also haben wir jetzt ist die Lage stabil. Ja. Man guckt sich an den Nahen Osten und man sagt, wir wissen genau, wie den Nahen Osten zu stabilisieren. Wir werden Frieden bringen zwischen Israelis und Palästinensern. Da muss man wieder kommen, nicht von einem anderen Stern, sondern von einer anderen Galaxie, um sowas zu sagen. Die Palästinenser haben eine Zero, überhaupt keine Wirkung über alles, was im Nahen Osten wichtig ist. Mit oder ohne Frieden oder Krieg mit den Palästinensern wird sich etwas ändern in Iran. Sie werden keine Kernwaffen wollen. Wird sich etwas ändern in Syrien. Erdogan wird nicht ein Barbar sein, der das Schlimmste tut für die Türkei. Die Ägypter werden plötzlich was zu essen haben. Oder was? Gar nichts. Alles, was im Nahen Osten wichtig ist, ist überhaupt unrelevant zu dieser Sache. Das ist eine Quatscherei. Jetzt die Frage ist nicht, soll Israel das machen oder das andere machen? Das ist überhaupt unrelevant. Das hat nichts mit der Region zu tun. Amerika hat in jedem Punkt das Falsche gemacht. Also wirklich, wir haben einen Präsident, der perfekt ist. Er ist konsequent, er macht immer das Falsche. In Ägypten, das Blödeste, was man nur machen kann, ist, den Mubarak zu untergraben, dann die muslimische Brüder zu unterstützen und jetzt Sisi nicht zu unterstützen. Jetzt, ist Sisi ekelhaft? Natürlich ist er ekelhaft. Ist Sisi ein Diktator? Natürlich ist er ein Diktator. Was sind die Möglichkeiten in Ägypten? Wir warten auf den ägyptischen Thomas Jefferson, ja, und weiß ich, Voltaire oder Rousseau. Was kann in Ägypten passieren? Gibt es Ägypter, die das wollen? Ja, ich kenne sie persönlich. Haben sie die kleinste Chance in Ägypten? Nein. Was sind die realistischen Alternativen? Man hat den Churchill gefragt, wie er 85 Jahre alt war, wie fühlen Sie sich? Und er hat gesagt, gegenüber den Alternativen ganz gut. Ja? Die Frage ist, was sind die realistischen Alternativen? Aber das darf man nicht diskutieren, das ist politisch inkorrekt. Gegenüber Iran, heute im ganzen Nahen Osten, die Feinde von Amerika sind glücklich und die Freunde von Amerika haben Angst. Also das ist der beste Weg, um zu verstehen, ob eine Politik funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn die, die Amerika unterstützen wollen, sagen, die Amerikaner haben keine Ahnung, was sie tun und sie sind blöd. Und alle, die feindlich sind zu Amerika, sagen, Obama ist das Beste, was uns passiert hat, da muss man schon nicht mehr einen Wissenschaftler bringen, um zu beurteilen, was für eine Politik die Amerikaner führen. Und die Europäer führen auch eine falsche Politik, aber Europa ist so unwichtig, dass es eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, was die Europäer nicht verstehen. Sie haben sowieso keine Wirkung in der ganzen Region, aber sie zahlen für alles, also ist es auch gut. Und ich hoffe, sie werden hier glücklich sein. Also man kann nicht erwarten, dass auch vom Außen man zumindest versteht und versucht, ein bisschen die Realität zu verbessern, weil man die Realität überhaupt nicht versteht. Jetzt von der israelischen Seite gesehen, bis jetzt habe ich so eine Analyse gemacht über die Region, die mit Israel nichts zu tun hat, aber wir stecken dort in der Mitte. Es gibt diese wunderbare Geschichte, wo die Engel gekommen sind zum lieben Gott und haben ihm gesagt, wieso bist du bereit, alles für die Juden zu machen und du hast den Juden alles versprochen und das Größte gesagt, was ihre Zukunft sein wird und so weiter. Das ist nicht fair gegenüber den anderen. Hat Gott geantwortet, wartet, bis ihr seht, was für Nachbarn ich denen gegeben habe. Und ich glaube, das sehen wir heute. Die Lage im Nahen Osten heute ist so schlecht und katastrophal und hoffnungslos, dass ich freue mich so gar nicht, wenn es passiert zu unseren Feinden in der Region. Jetzt, ich habe viel Schadensfreude. Israel ist nicht, die sind sehr nette Menschen, aber ich bin so mies und ich habe viel Schadensfreude und manchmal, wenn deinem Feind etwas Schlechtes passiert, da kann man so ein bisschen sich freuen. Ich kann mich nicht freuen. Das ist so schlecht, ich kann mich so gar nicht freuen. Weil ich verstehe, dass Israel leben wird für die ganze nahe Zukunft, also für meine Generation und Kinder und Enkelkindergeneration, werden wir leben in einer hoffnungslosen Region. Wir werden leben in einer Region, die unstabilisierbar ist, in einer Region, wo die Probleme so strukturell sind, dass man kann eine Lösung nicht sehen zu diesen Problemen. Und noch dazu, eine Region, wo Gewalttätigkeit auf eine Ebene kommt, die man sich überhaupt schwer vorstellen kann, die schon nicht mehr existiert in anderen Teilen der Welt und sicher nicht auf so einer hohen Ebene und für so eine lange Zeit. Und in der Mitte von dieser Region steckt Israel. Und in der Mitte von dem größten Misserfolg vom 21. Jahrhundert steckt der größte Erfolg von dem 21. Jahrhundert. Und man kann sich vorstellen, wie der Misserfolg den Erfolg sieht und wie er sich freut über den Erfolg von den Israelis in der Mitte von diesem großen Misserfolg. Und die Frage, die sich Israelis fragen sollen, ist, und sie fragen sich diese Frage, wenn das ist, wie die Araber sich untereinander benehmen, zu ihren eigenen Brüdern, wie werden sie gegenüber uns sich benehmen, wenn sie konnten, wenn sie genug Kraft hätten, um das zu tun? Also wenn man spricht über Frieden im Nahen Osten, muss man einen sehr entwickelten Humor haben. Man muss erwarten, dass in der Mitte von dieser Gewalttätigkeit und Brutalität wird es so eine Insel geben im Ozean von der Gewalttätigkeit und Brutalität und Feindhaft. Unter den Arabern selbst wird es eine Insel geben von Harmonie, wo die Juden und die Araber sich untereinander lieben und in Kooperation leben und so weiter. Um sowas zu glauben, muss man John Kerry sein oder Catherine Ashton. Ja, da muss man wirklich in La La Land leben. Und für Israel ist das eine sehr große Herausforderung. Und Israel hat nicht nur das Problem mit der Umgebung im Nahen Osten, sondern auch mit der internationalen Umgebung. Die UNO beschäftigt sich ungefähr 2/3 von ihrer Zeit, Israel zu beschimpfen. Ja? Die großen Humanitarien aus Syrien, aus Libyen, aus Sudan und so weiter sagen, dass Israel nicht genug demokratisch ist, und die Europäer nennen das die internationale Gemeinschaft und sind sehr glücklich, mehr oder minder in derselben Richtung zu gehen. Also es ist unbequem, nicht nur in der Region, sondern auch in der größeren Welt, in der weiteren Welt. Und bisher waren die negativen Elemente, und jetzt kommt das nicht so Negative. Ja, wir haben nicht etwas, ich glaube, ich habe das hier schon einmal erwähnt, diese wunderbare Geschichte, dass in Russland in der Zeit von Brezhnev kommt jemand zum Komsomol und sagt: Kameraden, ich habe schlechte Nachrichten und gute Nachrichten. Erst einmal die schlechte Nachrichten: die Chinesen sind auf dem Mond gelandet. Jetzt die gute Nachrichten: alle. Ja, also ich habe nicht etwas, das so dramatisch ist, und jetzt will ich sagen, bis jetzt habe ich die schlimmen Sachen gesagt und jetzt verspreche ich euch alle Frieden und Freude und Eierkuchen und alles, was dazu gehört, am Menü. Aber die nicht so schlechten Nachrichten sind, dass in dieser Umgebung ist Israel enorm stark. Und in relativen Begriffen haben wir heute Probleme, die mehr kompliziert sind, aber viel leichter sind als die Probleme, die wir hatten vor 60 Jahren, 50 Jahren, 40 Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren. Viel leichter, weil Israel viel stärker ist. Und wenn ich spreche über die Stärke von Israel, meine ich nicht hauptsächlich das israelische Militär, das ist sehr wichtig, aber das ist nicht die wichtigste Sache. Das Wichtigste ist die israelische Gesellschaft. Und die israelische Gesellschaft ist sehr, sehr stark. Jetzt, das ist etwas, das sehr schwierig ist zu beurteilen, hauptsächlich, weil die Israelis die ganze Zeit meckern müssen. Also man muss sich beschweren die ganze Zeit. Wenn ich mich nicht beschwere, 10 Minuten, wird man meine israelische Staatsangehörigkeit abonnieren. Man muss irgendwie sagen, oh, die Lage ist schrecklich. Juden haben ein Problem, ein sehr schwieriges Problem. Ein Jude kann sich nur gut fühlen, wenn er sich schlecht fühlt. Wenn er sich schlecht fühlt, sagt er, ach, jetzt kann ich mich gut fühlen, weil ich mich schlecht fühle. Das ist etwas, das ich nicht zu sehr ernst nehme, weil die wichtigste Frage ist nicht, ob man sagt, oh, die Lage ist schrecklich, oder wie man so manchmal sagt, wir spielen ein bisschen mit, was man bei Franz Josef gesagt hat, die Lage ist schwierig, aber nicht hoffnungslos. Ja, also beim Franz Josef war das auf der anderen, in der anderen Richtung. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Das hat man damals gesagt. Die Lage ist schwierig, aber nicht nur ist es nur nicht hoffnungslos, es ist hoffnungsvoll. Man fragt die Israelis, ich werde erst einmal sprechen über die subjektivische Fragen, die in meiner Meinung nach viel wichtiger sind als die objektivische Fragen. Die subjektivische Fragen: Wie sehen Sie die Zukunft? Man fragt die Israelis erst einmal, wie sind Sie zufrieden mit dem Staat von Israel? Und jeder sagt, ach, es ist schrecklich, alles, nichts funktioniert, alles ist schlecht, wir haben das nicht gern. Und dann fragt man dieselben Menschen, und ich spreche über 33.500 Menschen, nicht 508 wie die Umfragen in Israel, sondern einmal im Jahr fragt man 33.500 Israelis. Und nach sie sagen, dass Israel schrecklich ist, fragt man sie, und wie fühlen sie sich persönlich? Und sie sagen, wunderbar, wunderbar. Also wenn man das vergleicht zu allen OECD-Staaten, ist es oder das höchste oder das zweithöchste Niveau von Optimismus. Die Lage ist wunderbar, meine persönliche, ist wunderbar. Wie erwarten Sie nächstes Jahr? Noch besser und später noch besser. Wir haben in Israel nur eine winzige Minderheit, die Israel verlässt. Jetzt die israelischen Journalisten betrügen uns alle, weil sie nicht bereit sind, die Nummern zu sehen. Und wir haben die Nummern. Die Zahlen, wenn man sie sich das ansieht. Wir haben 2 Promille von Menschen, die Israel verlassen. Das ist weniger wie Deutschland. Ja, also diese Idee, oh, die Israelis wollen in Israel nicht leben, sie kommen nach Berlin. Die Deutschen verlassen Deutschland mit einem größeren Prozentsatz als die Israelis verlassen Israel. Und wenn sie verlassen wollen, sollen sie, wem stört das? Und es ist so leicht. Viele von uns haben, ich inklusive, haben 2 Passporte, wir können andere Sprachen sprechen, jeder in der Welt will uns engagieren, wir sind so kreativ und so weiter. Israel ist vielleicht das kreativste Land der Welt, weil wir bei uns gar nichts funktioniert. Also müssen wir das immer wieder erfinden. Ja, und das ist eine wunderbare Realität in Israel. Und für die große Mehrheit von Israelis, das Leben ist wunderbar. Manchmal hat man Krieg, na gut. In Amerika gibt es Erdbeben und Tornados. Und Israel hat Araber. Das ist eine andere Form von Naturkatastrophe. Ja. Aber wenn man sich ansieht, auch prozentuell, wie viele Menschen kommen ums Leben von den Tornados, auch prozentuell, nicht nur in absolute Zahlen, gibt es in Israel viel weniger Opfer in Krieg, als es gibt in anderen Ländern vom Wetter. Also erst einmal subjektiv und jetzt objektiv. Wir haben eine wunderbare Wirtschaft, sie kann viel besser sein, aber wir haben ein mehr Wachsen als Europa und viel weniger Arbeitslosigkeit als Europa. Also wir sind in einer sehr, sehr guten Lage. Die israelische Gesellschaft, nur vor 32 Jahren 33 Jahre, 1981, hatten wir fast einen Bürgerkrieg zwischen Askenasim und Sfardim in dieser Zeit. Heute gibt es so viele Mischehen, dass die israelische Büro von Statistik sagt, ich kann schon nicht mehr wissen, wer ist Sfardi und wer ist Ashkenazi. Weil, was ist es, 2/8 Sfardi und 1/6, man weiß schon nicht mehr. Weil das Niveau von Mischehen ist enorm hoch und wir haben auch eine ganz andere Strategie auf dieser Frage. In Amerika, ich kenne Europa viel weniger, aber in Amerika, wenn man schwarz oder weiß ist, da wird man nie über Rasse sprechen. Alles muss man sehr vorsichtig sein, nichts zu sagen, dass jemand beleidigen kann. In Israel, man trifft sich mit jemandem, das Erste, was man sagt, man beleidigt ihn. Und das ist so wunderbar. Das ist, und dann heiratet man, weil man macht eigentlich vor der Heirat, was man sowieso nach der Heirat machen wird. Ja, man beleidigt einen den anderen, also man ist schon gewöhnt und die Sache funktioniert und es funktioniert wunderbar. Und wenn es funktioniert, warum soll man das ändern? Ja, normalerweise schimpfen auf einer ethnischen Ebene, wenn man sich das nicht tut, kann man nicht gute Freunde sein. Das ist wunderbar. Und dann heiratet man und die Kinder haben das Problem. Sie können schon nicht mehr jemand anderen beschimpfen, weil sie halb das und halb das sind. Und das geht schon nicht mehr, da müssen sie ein bisschen höflicher sein und das ist wirklich schrecklich. Die israelische Gesellschaft ist stark, die israelische Wirtschaft ist stark, das israelische Militär ist stark. Das israelische Optimismus ist stark. Die israelische Gesellschaft sagt sich eigentlich, es wäre wunderbar, wenn wir auch Frieden hätten, aber wir haben bis jetzt ohne Frieden 140 Jahre gelebt und die nächsten 140 Jahre können wir auch ohne Frieden leben. Jetzt wird es sehr nett sein, Frieden zu haben. Meine Großmutter war eine Strategie-Expertin und sie hat mir gesagt, das ist besser zu sein, jung, reich und gesund, als krank, alt und arm. Also wenn man auch Frieden hat, wunderbar. Und wenn man keinen Frieden hat, hat man keinen Frieden. Das ist nicht ein Bedingung, dass wenn man das nicht hat, kann man nicht leben. Es wäre nett, das auch zu haben. Kann man das erwarten im Nahen Osten? Nein. Kann man erwarten, dass Abschreckung die Araber überzeugt, uns manchmal in Ruhe zu lassen für ein paar Jahre? Ja, das funktioniert. Und wieder, ich hoffe, es wird funktionieren besser, aber es muss nicht. Ich glaube, das Wichtigste zu verstehen ist, was man in Amerika nennt Net Assessment. Das heißt, wenn man sich ansieht, nicht nur, was die Schwierigkeiten sind, sondern was die Stärke oder Schwäche ist, wenn man diese Schwierigkeiten begegnet. Und ich möchte meinen kurzen Vortrag mit einem Witz beenden. Der ist nicht ein sehr guter Witz, aber den Vortrag wird jeder vergessen und den Witz hoffentlich wird jeder sich erinnern. Ich glaube, das hat viel zu tun mit der Realität in Israel. Und der Witz ist über Gott, der eines Tages schon nicht mehr Geduld hat für Menschen und er will bringen und er entschließt sich zu bringen ein Sündflut, sagt man so? Ja? Deluge, eine Sündflut. Aber dieses Mal ohne Noach. Ja? Das heißt, so wie es sich gehört. Und er ruft die Führer von den drei monotheistischen Glauben und sagt ihnen, geht zu euer Volk und sagt ihnen, dass in 2 Wochen ist alles vorbei. Der Christ kommt zu seiner Gemeinde und sagt, hört mal zu, wir haben gesündigt, wir müssen beten und das Gute tun für 2 Wochen, vielleicht lasst man uns im Paradies. Der Muslim sagt, wir waren doch immer perfekt, wenn wir noch 2 Wochen perfekt, alles wird in Ordnung sein. Und der Jude sagt, hört mal zu, wir haben 2 Wochen, um zu lernen, wie unter Wasser zu leben. Danke.